Ja, unsere biblische Geschichte heute steht in Apostelgeschichte 5 ab Vers 17 und die fängt so an wie viele Fernsehserien mit Missgunst, mit Neid und Eifersucht, so richtig saftig. Nur, dass es diesen Neid innerhalb der religiösen Szene zu finden ist. Die Partei der Sadduzäer und ihr Anführer, der hohe Priester, der oberste Pastor der jüdischen Gemeinde damals, die sahen, wie die Nachfolger von Jesus Christus ihnen Konkurrenz machten. So jedenfalls hatten sie das interpretiert. Denn die Apostel, die Jünger Jesu, nachdem Jesus aufgefahren war in den Himmel, hatten den Missionsbefehl von Jesus ernst genommen und sind überall hingegangen und haben von Jesus erzählt. Und von dem, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat und was Jesus auch in dem Leben von jedem Menschen tun möchte. Ihm seine Liebe schenken, seine Gnade schenken, ihm seine Sünden zu vergeben und zu adoptieren als Kind des Vaters im Himmel. Sie haben evangelisiert mit diesem Evangelium, dieser frohen Botschaft. Und das hat der Partei der Sadduzäer gar nicht gepasst. Denn die Menschen wollten gute Botschaften. Auch damals waren die Nachrichten schon voll von schlechten Nachrichten. Und wenn dann mal so eine gute Botschaft kam, dann waren die Leute davon angezogen und sagten, das klingt anders, das klingt gut, das brauche ich. Und so sind viele Menschen vom Heiligen Geist überzeugt worden, dem Evangelium zu glauben und Jesus nachzufolgen. Und das passte den religiösen Lehrern von damals natürlich gar nicht. Sie wurden von Neid erfüllt. Wahrscheinlich dachten sie ärgerlich, wenn die wenigstens zu unserer religiösen Gemeinschaft kämen, dann wäre das ja noch okay. Aber dass die jetzt woanders hingehen, die gehören doch gar nicht zu unserer Denomination. Und auch wenn die Sadduzäer keine christliche Gruppe oder Denomination waren, aber sowas Ähnliches gibt es ja heute auch manchmal. Ne? Dieses Konkurrenzdenken zwischen Nachfolgern Jesu, zwischen christlichen Gemeinden, zwischen unterschiedlichen Denominationen, der Dienstneid, die macht eine bessere Gemeindearbeit als ich, die Gemeindeeifersucht, die wachsen schneller als wir, die Denominationsmissgunst, wer nicht in meiner Gemeinde oder in meiner Denomination ist, der zählt nichts. Und wenn dir das persönlich nicht so bekannt ist, dann freue ich mich drüber. In Peru, da wo wir dienen, ist das Gang und Gäbe. Das gehört zur Tagesordnung, diese Art von Neid und Missgunst unter Christen. Das gab es damals auch schon unter den religiösen Gruppen. Ja, und dieser Dienstneid kann schlimme Konsequenzen haben. Als nämlich dann die Sadduzäer das bemerkten und sagten, da müssen wir mal einen Korken draufsetzen, das haben sie dann tatsächlich auch gemacht. Die haben die Apostel festgenommen und haben sie kurzerhand ins Kittchen gesteckt. Kerkertor zu, Wachen davor und Ende mit der Evangelisation. Wunderbar. Jetzt haben sie gesagt, können wir endlich wieder unserer Arbeit nachgehen und unserer Denomination weiterhelfen. Ja, so ein Dienstneid kann schlimme Konsequenzen haben. Sogar Gefängnis in diesem Falle. Und ich frage mich, was die Apostel da so gedacht haben, als sie da im Gefängnis saßen und sich überlegten, also irgendwie haben wir doch alles richtig gemacht, oder? Also wir sind doch Jesus nachgefolgt, wir tun genau das, was er uns gesagt hat, wir evangelisieren, erzählen von ihm und seiner Liebe und seiner Vergebung. Wir haben das überall da gemacht, wo wir Gelegenheit dazu hatten. Wir machen es gerne. Wir sind auch sonst eigentlich nette Leute und wieso geht es uns jetzt so dreckig? Irgendwie Gefängnis, das war jetzt nicht auf meinem Tagesplan oder auf meinem Wochenplan. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, ja, ich mache doch aber alles richtig, ich folge doch Jesus nach, ich tue doch das, was in der Bibel steht. Und warum geht es mir jetzt so schlecht? Warum gelingt das, was ich möchte, mir nicht? Und Jesus hat ja nicht nur den Missionsbefehl gegeben. Denn er hat ja auch gesagt seinen Jüngern, ihr werdet leiden. So wie ich leide und ans Kreuz muss, so werdet ihr auch leiden. Einige von euch werden sogar am Kreuz tatsächlich leiden müssen und sterben müssen. Ich bin froh, dass das von uns keiner bis jetzt sagen musste. So viel Leiden tun wir vielleicht doch nicht, wie Jesus da angekündigt hat. Das heißt nicht, dass unser Leiden nichts ist. Auch unser Leben ist manchmal richtig sauschwer. Aber das ist keine Überraschung. Das hat Jesus uns angekündigt, weil wir in dieser sündigen Welt leben. Ja, und vielleicht waren sie da so im Gefängnis und haben die Arme Richtung Himmel gestreckt und haben geschrien, Herr, was ist das? Warum ist das so? Was soll das? Warum ist mir das passiert? Wie hättest du dich im Gefängnis gefühlt? In so einem Kerker des ersten Jahrhunderts. Da gab es ja noch kein Fernsehen und kein warmes Essen. Haben die Apostel mit Gott gerechnet, als sie da saßen? Haben sie geglaubt, dass Gott eingreifen kann, auch in so einer aussichtslosen Situation? Gegen so eine Übermacht? Denn die Sadduzäer hatten ja nicht bloß die Tempelwache hinter sich, sondern die hatten ja eigentlich die ganze Nation hinter sich. Haben sie wirklich, die Apostel, wirklich darauf vertraut, dass Gott in der Lage ist, diese Situation zu wenden, dass er die volle Kontrolle hat? Glaubt mir, in den vergangenen Jahren habe ich oft auch meinen Arm, vielleicht nicht physisch, aber doch bildlich gen Himmel gestreckt und habe gerufen, Herr, was soll das? Warum ist das so? Wir haben ein Auto gehabt, das mehr Zeit in der Werkstatt verbracht hat, als mit uns. Das Auto ist fremdgegangen. Ja, also eigentlich hätte ich dem Mechaniker mal sagen sollen, der soll mal ein bisschen Miete bezahlen für das Auto, weil er das so lange hat. Also das war manchmal für Monate weg. Und Gott hat die Kontrolle über die Situation nicht verloren. Und bevor wir dann ganz verzweifelt sind, hat Gott durch liebe Menschen uns ermöglicht, ein neues Auto zu kaufen, was bisher keinen Motorschaden hatte, keinen Getriebeschaden, es immer noch läuft. Halleluja. Gott hat geantwortet. Gott hat die Lage unter Kontrolle. Und er hat das außergewöhnlich gemacht. In unserer Verfahren-Autosituation hat er die entscheidende Wendung gebracht, weil er eben der Herr ist. Er ist der Herrscher. Und das bezeugen auch die Diener Gottes in unserer Geschichte, in Apostelgeschichte 5. In Vers 31 sagen sie nämlich Folgendes. Nun hat Gott ihn, Jesus, als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zur Rechten Gottes gegeben. Jesus ist der Herrscher und er sitzt an der rechten Seite Gottes. Der Herr Jesus, der Herr, ist der Herrscher. Und das bezeugen die Apostel. Und dieser Herrscher, der hat nicht aufgehört zu regieren. Der sitzt immer noch auf dem Thron. Der Herr ist Herrscher. Und in Jerusalem schickt dieser Herrscher, dieser Herr, sogar einen Engel, um das Problem seiner Nachfolger zu lösen. Der Engel kommt zum Gefängnis und befreit die Apostel und sagt ihnen so, und jetzt geht er zum Tempel, da wo sie euch verhaftet haben, jetzt geht er genau da wieder hin und tut genau das, wofür ihr verhaftet worden seid. Erzählt von Jesus. Okay, machen wir. Sind losmarschiert. Ja, Gott hat alle Mittel zur Verfügung, um auf der Erde seinen Willen zu tun. Und dazu gehören auch Engel. Die sind nicht so häufig, aber es gibt sie. Letztens rief mich ein Freund an, der war völlig aus dem Häuschen, aus Peru. Der kam gerade zurück von einem Behördengang. Und wenn er meint, dass deutsche Behörden kompliziert sind und langsam sind, also da ist Peru eindeutig besser vorne, wirklich vorne ran. Er wollte den ersten Teil einer Genehmigung beantragen und zu seinem Schrecken merkte er aber, dass er alle drei Teile dieser Genehmigung hätte vorbereiten müssen und hinbringen zu diesem Termin. Aber das hat ihm keiner gesagt. Ja, und dann macht er sich darauf gefasst, dass der bürokratische Prozess eben dann nochmal ganz von vorne beginnen muss, dass er nochmal neu einen Termin machen muss und nochmal neu alles machen muss. Wochenlange Wartezeiten, erneute Kosten, wie das so ist. Ja, nachdem er Teil 1 pflichtgemäß erfüllt hatte, musste er dann im Wartezimmer warten, um dann dem Bediensteten zu sagen, ja, tut mir leid, Teil 2 habe ich nicht mitgebracht, ich wusste das nicht. Und dort hat er dann die Situation einem von den Wartenden, die dort in dem Raum waren, geschildert kurz. Und als mein Freund schließlich dann gerufen wurde, um Teil 2 und Teil 3 auszuhändigen, die er ja gar nicht mitgebracht hatte, da meinte dieser Mensch im Wartezimmer, wissen Sie, gehen Sie einfach im Glauben. Wie bitte? Gehen Sie, oder wahrscheinlich hatte du gesagt, das hat er auf Spanisch gesagt, geh einfach im Glauben. Wie bitte? Völlig unerwartete Bemerkung eines Menschen in einem wildfremden Wartezimmer eines Verwaltungsgebäudes. Danke. Ja, und mein Freund ging dann ins Büro und sprach vor und er müsste überhaupt nichts ausfüllen, er musste überhaupt nichts tun. Der Verwaltungsangestellte fragte nur, in etwa 2 Wochen wird das dann fertig sein, dann können Sie das hier abholen. Und dann, das ist der letzte Schritt des ganzen Prozesses. Gibt's gar nicht. Wo gibt's denn das? Schon gar nicht in Peru, der Hochburg der Bürokratie. Und wie kam der Wartende darauf, meinem Freund zu sagen, geh einfach im Glauben. Wir haben ja nicht über den Glauben geredet. Wenn das kein Engel war, na dann war das ein Mensch, dem der Heilige Geist was zugeflüstert hat, oder? Denn normal war das auf keinen Fall. Gott hat alle Mittel zur Verfügung, um auf der Erde seinen Willen zu tun. Und dazu gehören auch Engel, weil der Herr der Herrscher ist. Und Gott öffnete die Türen, die verschlossen waren. In diesem Fall waren das die Türen vom Gefängnis. Auch heute sind viele Türen verschlossen. Türen des Herzens, die das Evangelium nicht hören wollen oder die es ablehnen. Verschlossene Türen in persönlichen Beziehungen, vielleicht in deiner Familie. Kinder, die auf Abwegen sind. Verschlossene Türen, wenn du nach einem Arbeitsplatz suchst. Verschlossene Türen, wenn die Medizin, die dein Körper braucht, noch nicht erfunden worden ist. Und in diesem Falle beseitigt der Engel das Hindernis auf Befehl Gottes. Auch heute sind wir wie auf einem Hindernislauf, Probleme in der Arbeit, finanzielle Nöte, körperliche Beschwerden, Hindernisse auch im Dienst der Gemeinde. Aber Gott kann auch heute noch Türen auftun, so wie er diese Gefängnistüren aufgetan hat. Gott kann auch heute noch Hindernisse beseitigen. Nicht, dass es alles einfach wird. Das haben wir ja schon gesagt. In dieser Welt werden wir leiden. Aber Gott ist immer dabei. Und er kann Dinge tun, die unseren Verstand übersteigen. Niemand kann das Werk des Herrn stoppen. Niemand kann seine Pläne hindern, wenn das Gott nicht explizit zulässt. Denn der Herr ist der Herrscher. Und der Engel sagt, okay, geht evangelisieren, geht in den Tempel, Vers 20, und verkündigt den Menschen die Botschaft des Lebens. Ja, das ist der Missionsbefehl. Nochmal wiederholt. Der Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28, 19 und 20 zugesagt bekommen haben. Geht in alle Welt, mache zu Jüngern alle Menschen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, sagt Jesus, ich bin bei euch bis an der Tage Ende. Er verlässt uns nicht. Das müssen wir nicht alleine machen, den Menschen von Jesus erzählen. Das müssen wir nicht alleine machen, über unseren Scham hinwegzukommen, auch mal etwas zu erzählen aus unserem geistlichen Leben einem Menschen, der eigentlich nicht in die Gemeinde geht. Ich war gestern auf einer Grillparty und da haben mich die Leute dann gefragt, ja, was machst du denn und so und wo bist du denn her und so. Und dann habe ich ein bisschen was von Jesus erzählt. Ich habe nicht nur gesagt, ja, ich bin Dozent, sondern ich habe was von Jesus erzählt, der mich motiviert hat, nach Peru zu gehen. Das fiel mir nicht ganz leicht. Aber wir müssen solche Gelegenheiten wahrnehmen und dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch bezeugen. Die Menschen müssen wissen, dass wir Jesus nachfolgen. Und Vers 32 sagen die Jünger noch, wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Wer von euch hat den Heiligen Geist? Ja, alle, die Jesus nachfolgen. Das heißt, dieser Heilige Geist, diese dritte Person Gottes, die wohnt in dir und die gibt dir die Kraft, deinen Mund aufzutun, auch wenn du dich genierst und etwas von Jesus zu sagen. Die gibt dir den Mut, auch wenn du vielleicht symbolisch in einem Gefängnis sitzt oder vor verschlossenen Türen. Dieser Heilige Geist, der ist da, der ist real. Ja, und mit dem Evangelisieren gibt es manchmal, kann es auch unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. Dass man ausgelacht wird, dass man irgendwie verhöhnt wird, dass man plötzlich im Status sinkt, im Ansehen, am Arbeitsplatz, weil die Leute denken, was? So ein Blödsinn glaubst du? Das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Es gehört dazu, Zeuge Jesu zu sein. Das ist die Botschaft des Lebens. Und für einige ist es eine Botschaft des Spotts. Und letztendlich ist es der Heilige Geist, der die Menschen zur Umkehr und zur Gotteserkenntnis bringt. Wir können das nicht machen. Das tut der Geist. Aber er benutzt unsere Worte und unser Zeugnis, auch die guten Taten, die wir vor anderen Menschen tun, die wir dann begründen, dass wir das tun, weil Jesus uns verändert hat und neu gemacht hat. Die verwendet er, um diese Veränderung in den Menschen zu bewirken. Ja, den Heiligen Geist haben wir. Ja, und dann gehen die also und evangelisieren auf dem Tempelplatz. Und an einem anderen Ort in Jerusalem, da ist der hohe Priester mit seiner religiösen Partei zusammen, mit den Sadduzäern. Und die sagen, ja, jetzt müssen wir mal richtig auf die Pauke hauen mit diesen Aposteln. Die müssen wir jetzt mal herbeordern, dem müssen wir mal richtig die Leviten lesen, damit die nicht wieder evangelisieren. Okay, Tempelwache, geht mal bitte zum Gefängnis und holt uns die Apostel hierher. Dann vor den Hohen Rat, dem werden wir mal richtig den Marsch blasen. Ja, die stiefeln dann los vors Gefängnis. Na, da stehen dann noch die Wachen, Tür alle verschlossen, alles wunderbar, alles in bester Ordnung. Sie schließen die Tür auf, machen auf und ist keiner da. Keine Gefangenen. Wie? Geht doch gar nicht. Haben sie sich in Luft aufgelöst oder was? Die Türen verschlossen, die Wächter vor dem Tor, da konnte keiner durch, ging gar nicht. Ja, die Tempelwache sagt, was machen wir denn? Gehen sie zurück zu den Sadduzäern und erstatten Bericht. Ja, also wir waren beim Gefängnis und da scheint alles in bester Ordnung zu sein, nur wir finden die Gefangenen nicht. Die sind nicht da. Was? Da waren sie dann doch sehr ratlos. Wie soll denn das zugehen? Seid ihr sicher? Habt ihr auch geguckt? Habt ihr euch nicht in der Zelle geirrt? Nee, wir haben überall geguckt. Die sind nirgendwo. Geht gar nicht. Und während sie noch reden und sich Sorgen machen und versuchen zu verstehen, was da wohl passiert sein mag, kommt ein Bote. Der kommt vom Tempel. Und der berichtet ganz aufgeregt, sehr geehrte Sadduzäer, im Tempel, diese Jünger von Jesus, die Apostel, die sind da wieder im Tempel und die lehren von Jesus. Das kann ja gar nicht sein. Die sollten doch im Gefängnis sein. Und die sind im Tempel und lehren von Jesus? Ja, Tempelwache, sofort. Abführen, herbringen, aber schnell. Und dann marschiert die Tempelwache also in ihren Bereich, ne? So wie die Soldaten in ihre Kaserne marschieren, so marschieren die also dann zum Tempelplatz, denn das war ihr Ort, wo sie für Ruhe und Ordnung sorgen sollten, wo sie sicherstellen sollten, dass da nicht irgendwelcher Apostel oder sonst wer aufsteht und irgendetwas lehrt, was gegen die Sadduzäer war. Und sie kommen da rein und sehen die Apostel, wie sie von Jesus erzählen und evangelisieren. Und kriegen es mit der Angst zu tun. Die Soldaten in ihrer eigenen Kaserne kriegen es mit der Angst zu tun. Weil sie merken, wie die Leute alle den Aposteln zuhören und wie sie die Botschaft von Jesus annehmen und die sagen, wenn wir die jetzt abführen mit Gewalt, dann steinigen die uns. Naja, müsst ihr euch das vorstellen? Ja, sehr geehrter Petrus, hätten Sie die Freundlichkeit, mit zu den Sadduzäern zu kommen? Die haben Ihnen eine Einladung ausgestellt. Würden Sie mir einfach folgen? Ich weiß nicht genau, wie Sie das gesagt haben, aber es ist absolut lächerlich. Die, die eigentlich die Macht haben sollten, haben Angst. Und die, die eigentlich vor Angst mit schlotternden Knien im Gefängnis sitzen müssten, die stehen auf dem Tempelplatz und predigen den Namen Jesu. Wow, was der Heilige Geist machen kann. Ja, und dann gehen sie zurück, gehen sie zu den Sadduzäern, stellen sich davor. Und die Sadduzäer, aber wir haben euch doch gesagt, dass ihr das nicht machen dürft und ihr sollt doch nicht von Jesus lehren und so weiter. Ja, sagt der Petrus, das ist alles schön, was ihr da sagt, aber wir müssen zuallererst Gott gehorchen vor den Menschen. Das, was Gott sagt, ist wichtiger als das, was Menschen sagen. Denn Gott, der Herr, ist der Herr und der Herrscher, nicht die Menschen. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn er ist der Herrscher. Vers 29. Ja. Das ist schon krass. So viel Mut, so viel Freimut. Diesen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, darf man natürlich nicht überziehen und sagen, ja, egal was die Menschen sagen, das interessiert mich nicht, egal was die Gesetze sagen, das interessiert mich nicht, ich mache einfach, was ich will oder beziehungsweise was Gott will oder so. So war das nicht. Das war eine ganz besondere Situation, wo die weltlichen Autoritäten diesen Christen, diesen Nachfolgern Jesu verboten haben, das, was Jesus ausdrücklich ihnen geboten hat, zu evangelisieren, von Jesus zu erzählen. Und in dem Moment, wo ein Gebot Gottes direkt sich entgegenstellt einem Gebot von einem Menschen, da gilt dieser Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, Gott überrascht mich immer wieder, wenn er durch die Bibel, durch sein Wort zu mir spricht. Und auf welche Art er spricht. Denn hier in Apostelgeschichte 5 haben wir eine waschechte Satire. Vers 31 haben wir schon gelesen. Der Herr ist Herrscher. Das sagen die Apostel sogar zu den Sadduzäern. Der Herr ist Herrscher. Und das demonstriert der Herr hier für alle wunderbar sichtbar. Wenn jemand aus dem Gefängnis ausbringt, rennt er ja normalerweise an einen verborgenen Ort, um sich zu verstecken. Wenn Gottes Diener, die Apostel, aus dem Gefängnis ausbrechen, was machen sie? Sie rennen an den öffentlichsten Ort im Land, an den Tempelplatz und reden öffentlich von Jesus. Und Gottes Diener sind nicht da, wo sie sein sollten, im Gefängnis, sondern sie sind stattdessen genau dort, wo sie nach den Sadduzäern nicht sein sollten, im Tempel beim Evangelisieren. Wow, was für ein unerwarteter Widerspruch zwischen dem, was Menschen für normal halten und das, was der Herr mit seinen Dienern tut. Der Herr ist Herrscher. Ja, und die Tempelwache, die ist ja nicht da, wo sie normalerweise sein sollten, im Tempel. Sie sind ja die Tempelwache. Die sind nicht im Tempel, um den Tempel vor den Störenfrieden und den Evangelisten zu schützen. Nee, stattdessen geht die Tempelwache auf Befehl der Sadduzäer zum Gefängnis, um die Apostel rauszuholen. Und genau in dieser Zeit, als sie nicht da sind, wo sie sein sollten, sondern im Gefängnis, in genau dieser Zeit sind die Apostel da, wo sie nicht sein sollten, nämlich im Tempel und predigen das Evangelium. Ist doch krass, ein humorvolles Spiel, das der Herr hier mit seinen Feinden spielt. Nur ein Kämpfer, der sicher ist, dass er gewinnen wird, kann mit seinem Angreifer spielen. Aber der Herr kann das, weil er der Herrscher ist. Und der Herr hat Humor. Das kann man auch in anderen Stellen der Bibel sehen. Wenn Gott zum Beispiel ein Tier sprechen lässt, was bekannt ist für seine Sturheit, den Esel. Und wenn dieser Esel dann zu einem Propheten spricht und ihn zurechtweist, weil der Prophet noch sturer ist als ein Esel. Ja, das ist Humor Gottes. In meinem eigenen Leben habe ich das auch erlebt. Ich habe Schule jahrelang gehasst. Ich mochte die meisten meiner Lehrer überhaupt nicht. Und Gott in seinem Humor hat mich dann dazu angeleitet, selber Lehrer zu werden und sogar Ausbilder von Lehrern in Peru. Und das alles aus meinem freien Willen heraus, also nichts gegen meinen Willen. Und mir macht das Spaß, ich mache das gerne. Wenn das nicht der gnädige Humor Gottes ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Die Sadduzäer wollen Gottes Diener, die Apostel, daran hindern, zu evangelisieren. Und deswegen werfen sie sie ins Gefängnis. Aber stattdessen tun Gottes Diener genau das. Evangelisieren! Was für eine fruchtlose Bemühung, sich gegen Gott und seine Diener zu stellen. Denn der Herr ist Herrscher. Keiner kann sich in seinen Weg stellen. Und die Sadduzäer, die schicken die Tempelwache in den Tempel, um die Diener Gottes einzuschüchtern. Und stattdessen hat die Tempelwache Angst. Die haben Angst in ihrem eigenen Tempel. Die Soldaten in ihrer eigenen Kaserne. Was für eine beißende Ironie, die allen Beteiligten zeigt. Der Herr ist Herrscher. Und die Sadduzäer dachten, sie wären die Herrscher über ihren Tempel und über ihr Volk. Stattdessen zeigt sich Gott als der Herrscher über seinen Tempel und sein Volk. Was für eine lächerliche Umkehrung, die den Beteiligten zeigt, dass der Herr der Herrscher ist. Das demonstriert der Herr hier für alle gut sichtbar. Und diesen Herrscher, den wollen wir jetzt anbeten im Lobpreis. Ihm wollen wir singen, weil er das verdient, weil er wirklich über allem steht, über allen unseren Schwierigkeiten und Problemen. Er herrscht darüber. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er seinen guten Willen tut, auch in unserem Leben, durch seinen Geist.